taktvoll und zeitlos. Der Hohenstaufen Festival Podcast mit Rahel Rilling und Carsten Kretschmann.
Ja, hallo, da sind wir wieder und freuen uns total auf die nächste Folge.
Schön, dass ihr wieder dabei seid, ja. Rahel und ich, wir sind total happy und ich weiß nicht, wie es euch geht, wir haben einiges erlebt in der Zwischenzeit. Rahel, du warst ziemlich viel unterwegs.
Ich war viel unterwegs, also zuletzt war ich in Israel unterwegs und das war auch sehr spannend, es war wirklich eine tolle Reise, die wir da gemacht haben.
Ja, was hast du da gemacht?
Wir haben da bei einem Festival gespielt im Süden des Landes, in Be'er Sheva, und haben da viel Kammermusik gemacht, um den Teil des Landes wieder ein bisschen zu beleben, das war die Idee, und sind dann auch in das Kibbutz gefahren, wo die Anschläge stattgefunden haben. Wir haben dort nebenan gespielt, in dem anderen Kibbutz, ein Klarinettenquintett. Wir waren die Besetzung Streichquartett, Klarinette und Klavier und haben eben an verschiedenen Orten in der Nähe des Gazastreifens auch vor allem gespielt. Und es war sehr spannend und aufregend und sehr intensiv, ja, kann man sagen.
Mir, kann ich mir vorstellen. Und von der Besetzung her hast du gerade gesagt, Klarinette, Klavier, genau. Streichquartett ist auch eher ungewöhnlich. Was gibt es denn dafür?
Ja, ist recht ungewöhnlich. Also natürlich haben wir da sehr passenderweise die hebräischen Themen gespielt. Es ist ein Stück von Sergei Prokofjew.
Genau, das ist die Ouvertüre, gell?
Ouvertüre
über hebräische Themen, genau.
Über hebräische Themen, genau, an der Besetzung für Klarinette, Streichquartett und Klavier. Die passten da natürlich auch wunderbar hin.
Ja, und ich glaube, da gibt es auch eine spannende Geschichte. Wenn man sich fragt, wie kommt jetzt Prokofjew dazu, für die Besetzung zu schreiben, Klarinette, Klavier, Streichquartett. Ich glaube, der war da gerade in den USA angekommen. Prokofjew kommt natürlich aus Russland, dann Oktoberrevolution 1917, alles bricht zusammen. Und dann macht Prokofjew diese irre Reise über Sibirien, Japan bis Kalifornien und von dort aus nach New York. Und dann weiß er erstmal gar nicht, was er machen soll, glaube ich. Und dann kommen aber Schüler von ihm aus St. Petersburg und das sind genau die Musiker, die spielen nämlich Streichinstrumente, Klarinette und Klavier. Und das sind jüdische Musiker und die haben die Idee, glaube ich, und sagen, Mensch, kannst du was für uns komponieren?
Mann, wie sind die damals gereist?
Ich meine, ja, mit der
wann
Eisenbahn.
War das denn? Mit der Eisenbahn?
Mit der Eisenbahn nach 1917, transsibirische Eisenbahn und dann mit dem Schiff nach Japan. Das ist eine lange, lange Reise.
Ja, wie lange war der wohl unterwegs?
Bestimmt, ja, Wochen. Wochen.
Bestimmt, ja.
Und der hat natürlich gedacht, ihm wird jetzt der rote Teppich ausgebreitet da in den USA. Und das war dann nicht der Fall. Und dann war er richtig glücklich, dass er eben diese Aufgabe hatte, sich zu beschäftigen mit hebräischen Themen. Das waren eben seine Schüler und die haben gesagt, kannst du was für uns tun? Und das waren im Prinzip Charity-Projekte auch für die, weil das deren Visitenkarte war. Damit haben die sich vorgestellt mit dieser Musik.
Und der fand es auch selber, glaube ich, gar nicht so großartig, was er da komponiert hat. Das ist ja ein einsätziges Stück, was aber so richtig schöne, folkloristische, lustige Melodien hat in der Klarinette. So ein bisschen so mit so Vorschlägen, immer so dum, 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 und so tänzerisch und richtig.
Wollen wir einfach mal reinhören?
Ja, lass uns mal reinhören. Ja, wir haben komm. Das, genau, ja.
Thank you.
Ja, wir haben dieses schöne Stück nämlich auch bei unserem Festival dieses Jahr aufgeführt. Und zwar mit Sascha Rattle an der Klarinette. Gabriel Adoyan hat Violine 1 gespielt, Claire Wells Violine 2, Sarah, meine Schwester Sarah Rilling, Viola, Chris Jepsen am Violoncello und die Frau von Sascha Rattle, Zeynep Öşükar am Klavier.
Und was man, glaube ich, wirklich hier gehört hat in der Aufnahme aus Hohenstaufen 2025, die Klarinette ist das Instrument, das einfach diese jüdische Volksmusik, diese hebräischen Themen so großartig darstellen kann, oder? Das klingt nach Klezmer.
Ja, genau, man ist sehr an Klezmer erinnert und an, denkt schon an Jorah Feitmann und
genau,
so.
Genau so ist es. Mhm. Und wir haben uns natürlich so ein bisschen gefragt, wie kommt so jemand wie der Sascha zu seinem Instrument, zur Klarinette?
Genau, wir haben ihn dann einfach mal direkt befragt.
Und das hören wir uns mal an, was er uns erzählt hat.
Ich habe viele verschiedene Instrumente als Kind ausprobiert, so wie Klavier, Geige und Cello. Und die alle haben irgendwie für mich nicht funktioniert. Als ich 8 war, meine Cousine Nikki hat Klarinette gelernt und ich konnte gleichzeitig einen ziemlich schönen Klang machen. Ich bleibe daran und bin jetzt Klarinettist. Als Klarinettist, es wäre schwer, die Stücke von Brahms nicht zu wählen. Alle 4 späte Stücke, die 2 Sonaten, Trio und Quintett, sind für mich einfach perfekt konstruiert und haben so viele Möglichkeiten für Ausdruck und Bedeutung. Die sind einfach unseren perfektesten Stücke, glaube ich.
Und in Hohenstaufen gab es einen kleinen Schwerpunkt Klarinette beim letzten Festival, das kann man, glaube ich, so sagen. Denn du hast da noch ein anderes Stück ausgesucht. Du spielst da auch gleich mit in der Aufnahme, die wir hören werden. Das ist Aram Khatchaturian, sein Trio für Klarinette, Violine und ebenfalls wieder Klavier. Das ist auch so ein Stück, wo man denkt, die Klarinette ist ein Instrument, das mit der Volksmusik doch sehr eng verbunden ist, oder?
Ja, total. Ja. Also man kennt Khatchaturian eigentlich, glaube ich, hauptsächlich durch seinen berühmten Säbeltanz. Das ist doch der geht so da 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 da. Nee, ist das das?
Ja. Und das ist
da 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 da. Nee, das ist
das ist vielleicht der Bergkönig.
Ah, das ist der Bergkönig. Warte mal, ich verwechsel es immer. Wie geht denn jetzt nochmal der Säbeltanz? Sag mal du.
Singen kann ich den jetzt auch nicht.
Doch, den kennt man. Ja, also das ist auf jeden Fall in jedem Zirkus, in jeder Zirkusnummer ist das irgendwie vertreten. Ich war ja dieses Jahr auch wieder im Zirkus. Zirkus Roncalli mit dem DSO, was ja Deutsches Sinfonieorchester Berlin, das machen die jedes Jahr, dass sie da mit dem Zirkus spielen. Und ich glaube, die haben es auch gespielt wieder.
Ja, würde passen. Und eigentlich ist es natürlich so, das ist ein total effektvolles Stück, gerade für sowas. Und für Khatchaturian war es aber der Inbegriff so seines realistischen Sozialismus. Das ist also Musik für die breite Masse, das ist die Inszenierung, das ist auch Propagandamusik. Und damit ist er im Grunde genommen auch bekannt und berühmt geworden und hat dann eigentlich ab den frühen 30er Jahren überhaupt keine Kammermusik mehr geschrieben.
Er durfte ja eigentlich nicht, weil die gedacht haben, weil die ihm gesagt haben, das gehört irgendwie zur westlichen Welt und das war ja verpönt.
Das ist der wollte man total spannend, oder? Kammermusik ist subversiv, ist potenziell intellektuell gefährlich. Mhm. Da sieht man auch nochmal, wie gefährlich so jemand wie Schostakowitsch gelebt hat, der nun wirklich viel Kammermusik geschrieben hat. In der UdSSR, aber Khatchaturian geht sozusagen eher den stromlinienförmigen Weg. Mhm. Und umso toller ist es, dass wir so ein Stück haben von ihm eben 1932. Das ist das Ende seiner Studienzeit, dieses Trio für Klarinette, Geige, Klavier.
Und es ist auch richtig so, also es hat richtig jazzige Färbung. Mhm. Also man denkt manchmal wirklich, das ist total improvisiert. Mhm. Das ist toll. Das ist eigentlich ein super Stück.
Ja. Wollen wir einfach mal?
Wir hören mal rein in den ersten Satz.
Ja.
Das haben wir 2025 eben auch gespielt beim Festival mit Sascha Rettel an der Klarinette, seine Frau Zeynep Öşükar am Klavier und ich selbst habe mitgespielt.
Dir. Wie genau. Schön. Also.
Thank you.
schon toll, ne? Und man hört eben auch, wo der herkommt, ne?
Genau, also die Wurzeln, die er hat, er kommt ja aus Armenien, ja. Georgien, ja. In Georgien geboren mit ja. armenischen Wurzeln. Also ja.
Das ist diese im Kaukasus beheimatete Volksmusik, wo die Klarinette natürlich dazugehört und auch bestimmte Tonleitern anders sind, als wir das so in der ne, mitteleuropäischen Musik kennen. Und das führt dazu, dass man diesen exotischen Touch auch hat. Ne? Das
sehr,
wird
ja,
so ein bisschen orientalisch fast
orientalisch
schon.
Orientalisch ne? Und so nach diesen kaiserlichen, wie hießen die denn früher? Die da
Janitscharen,
ja,
meinst du die?
Ja, ja solche wie hießen die denn nochmal? Diese Kaiser, die früher in Russland und...
Die Zaren.
Die Zaren hießen die so?
Da waren die Zaren.
Hatten die nicht noch auch einen anderen Namen?
Nö.
Nee, okay.
Nö,
okay, ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall ja, denkt man da immer an so auch so ein bisschen so Scheherazad und,
ja.
und Rimsky-Korsakow und diese Tausend und eine Nacht.
Genau. Ja, da gibt es natürlich auch die Sultane
das
und
meine
so.
Ich jetzt,
ja,
genau,
ja,
die Sultane,
ja, ja,
die
ja,
meinte
ja,
ich.
Ja, mhm. ja, ja. Genau, und dann sind wir nämlich doch wieder bei den Janitscharen, denn das sind ja dann die Militärregimenter, die auch Janitscharen-Musik gespielt haben, wo die Klarinetten unter anderem auch mit dabei sind. Mhm. Und jemand, der das ja ganz toll fand, war Wolfgang Amadeus Mozart, der das ja in der Entführung aus dem Serail zum Beispiel kräftig
genau.
verwendet, die Janitscharen-Musik. Ja. Und der, glaube ich, auch sowieso total begeistert war von dem Instrument Klarinette.
Mhm.
Der kommt irgendwann... ich glaube 1778 nach Mannheim. Und dann werden da Sinfonien von einem Komponisten, den man vielleicht nicht mehr so gut kennt, aufgeführt, von Karl Stamitz. Und der verwendet damals schon Klarinetten. Mhm. Und Mozart schreibt an seinen Vater in Salzburg, ach, hätte ich doch bloß Klarinetti. Salzburger Hofkapelle, das ist Fürsterzbischof in Salzburg, die Salzburger Hofkapelle wird erst 1804 Klarinetten bekommen, da ist Mozart längst tot.
Mhm.
Aber Mozart geht ja dann nach Wien und in Wien komponiert er doch sehr, sehr viel für dieses Instrument. Was glaubst denn du, warum fand Mozart die Klarinette so toll?
Das Fremde fand er spannend mhm. und das kommt ja auch aus dem Folkloristischen.
Mhm.
Auch damals schon hat er das bestimmt super ja. gefunden, wenn ja. irgendwo getanzt wurde.
Absolut.
Also.
Ja, ja. Der hat doch auch das Kegelstadt-Trio,
ja,
was ja sozusagen
Beispiel.
Nach einer Kegelbahn benannt ist. Also Hallodri. Und das ist ja auch für Klarinette in der Originalfassung
stimmt, ja.
mit. Ne? Also zum Beispiel. Und dann gibt es ja fast keine Sinfonie mehr bei den späten Sinfonien, wo keine Klarinetten besetzt sind. Es gibt das berühmte Klarinettenkonzert,
Konzert,
jenseits
ja.
von Afrika. Ist es so, jenseits von Afrika, die Filmmusik
ja,
ist stark, ne?
Genau,
Mozart,
ja.
Klarinettenkonzert.
Und das ist ja auch, ich glaube, das Klarinettenquintett, um was es jetzt auch bei uns gehen wird, war zuerst da oder das Klarinettenkonzert?
Das Quintett
war
und
zuerst
dann das Konzert,
da. Und dann
genau.
fand er das so schön. Eben
ja.
diesen zweiten Satz, den hat er einfach direkt komplett übernommen dann für das Konzert, weil er gedacht hat, wenn sowas so schön ist, dann muss man das einfach wiederholen.
Ja, und ich glaube, wir hören gleich mal rein, was für Mozart auch ganz reizvoll war, ist, dass er immer gedacht hat, die Klarinette kann die menschliche Stimme so schön abbilden und auch die Traurigkeit und das Sentimentale und das auch Ambivalente in den Gefühlslagen, das Heitere und das ein bisschen Bedrückte, Verhangene, das kann die Klarinette so wunderschön zum Ausdruck bringen.
Und dieses ganze Klarinettenquintett ist ja einfach so ein Meisterwerk. Heutzutage denkt man ja manchmal, dass Mozart ist so klassisch und viele finden es dann auch manchmal so ein bisschen spießig klassisch, wenn man das nur so hört und sich damit nicht wirklich auseinandersetzt, wie genial da jede einzelne Note komponiert und durchdacht ist. Also da ist ja keine Note einfach so dahingeschrieben, sondern die hat immer eine Bedeutung, warum jetzt eine Linie da, di, da oder da, da, da. Und es wird immer spannend gemacht, immer die spannende Variante wählt. Ja.
Hören wir doch vielleicht einfach mal in den zweiten Satz, wollen wir den zweiten, nehmen wir das Larghetto und hören mal eine Aufnahme von 2010 aus Hohenstaufen.
Thank you.
Also es ist einfach wunderschön.
Oh, es ist wirklich zum Weinen schön.
Klarinettenmelodie, wie die sich entfaltet und ja, sich fortentwickelt.
So eine innige Melodie und wie das mit diesen Tonleiterfiguren nach oben geht in der Durchführung. Mhm. Und plötzlich wird es dann aber auch wieder so ganz ruhig. Und der Klarinettist, in dem Fall jetzt hier Jörg Mietmann, spielt eine so wundervolle Kadenz, bis es wieder im Pianissimo übergeht. Und das ist einfach wirklich bezaubernd. Das ist so schön.
Ja, ja. Und ich habe auch noch mal ein bisschen rumgestöbert, was denn so die lieben Kollegen über Mozarts Klarinettenquintett gesagt haben. Und dann gibt es also ganz überraschende Funde, zum Beispiel Arnold Schönberg, der ein riesiger Fan dieses Klarinettenquintetts gewesen ist und gesagt hat, das ist eine Schönheit, die da zum Ausdruck kommt und die ist subkutan. Das klingt jetzt ein bisschen komisch.
Klingt wie eine Krankheit.
Aber was er meint, ist, glaube ich, völlig klar. Das ist eine Schönheit, die liegt unter der Oberfläche. Aha. Man kann das einfach hören und genießen. Aber es ist da so viel versteckt, es ist so fein gemacht, dass es einen wirklich zutiefst berührt. Das geht mir auch gerade bei dieser Aufnahme. Und du hast ja schon gesagt, es spielt der Jörg. Sagen wir nochmal, wer sonst noch mit dabei ist.
Genau, also Felix Nickel spielt Violoncello. Isabel Carisius, eine ganz gute alte Freundin von uns, die spielt da Viola. Lena Neudauer, zweite Violine, und ich spiele die erste Violine. Von 2010, ne?
Genau.
So auch schon ganz schön lang
2010
her.
Und da der Jörg eben in Hohenstaufen, Jörg Wiedmann ist uns schon mal begegnet, nämlich in der Pilotfolge unseres Podcasts, wenn ihr euch erinnert, 180 Beats haben wir euch damals vorgestellt.
Genau, damals haben wir das ja doch verglichen mit den Techno-Songs.
Genau, genau.
Jetzt aber ganz anders, da spielt er so schön Klarinette, er dirigiert ja auch sehr viel mittlerweile und den meisten ist aber vielleicht doch wirklich als Komponist bekannt. Ja. Der ist ja eigentlich ein Komponist auch, und zwar ein wirklich sehr renommierter, vielleicht einer der bedeutendsten lebenden deutschen Komponisten überhaupt gerade. Der ist auch immer in der Welt unterwegs und so und ist aber ein alter Freund von uns. Also er kommt auch immer mal wieder hier vorbei, ist mit David ja zur Schule gegangen, in dieselbe Klasse. Und deswegen
haben wir es uns nicht nehmen lassen.
Genau, wollten wir auch unbedingt ein Stück von ihm natürlich aufführen. Oder was meintest du, nicht nehmen lassen?
Den Jörg mal zu fragen.
Ah ja, genau.
Wie er denn eigentlich zur Klarinette gekommen ist. Denn du sagst ja, als Komponist ist er nun wirklich ganz vielen Menschen bekannt, aber er ist eben auch ein ganz toller Musiker und Instrumentalist. Und ja, das wollten wir doch gern mal wissen, was ihn da so besonders fasziniert.
Ja, das soll er uns jetzt mal erzählen.
Das Mozart-Klarinettenquintett, ein Wunderstück Musik, was übrigens gleich am Anfang eine falsche Fährte legt. Er annonciert nämlich das Stück in A-Dur, aber gleich der vierte Akkord geht nach Fis-Moll. Hätte ein Fehler sein können, bei Mozart natürlich nicht, aber hätte ja ein Fehler sein können. Und an gleicher Stelle beim achten Akkord rastet es wieder in den Moll ein. Und diese falsche Fährte, das bewahrheitet sich dann im zweiten Thema, wo die erste Geige eine selbst für Mozartsche Verhältnisse wirklich fast noch überirdischere Melodie spielt und die Klarinette in Moll antwortet fast serpentinenartig und die Mittelstimmen spielen Synkopen. Ja, bam, bam, bam. Das ist also wie etwas Atemloses, Agitato-Charakter, Herzschlag. Und ich würde wirklich sagen, dass über das Stück hinweg dieses Moll, was wir in der Musik sehr schön Trugschlüsse nennen, das Moll und diese Dissonanzen in einer gewissen Weise immer wichtiger und auch stärker werden. Der zweite Satz ist natürlich unsterblich schön, sehr verwandt mit dem zweiten Satz aus dem Klarinettenkonzert. Gleiche Tonart, D-Dur, gleiche Anfangstöne und fast identische Wellenbewegung in den Streichern. Und das ist im Prinzip eine Liebesarie oder zumindest einfach eine große Musik der Freundschaft, die sich da entspinnt, und er nutzt da den ganzen Registerreichtum der Klarinette auch, und an entscheidenden Stellen geht er da also ganz nach unten, ganz in die tiefe Lage, um dann wieder Sopranistin sein zu können. Also der Mozart hat schon vielleicht mit Weber und Brahms zusammen unser Instrument, die Klarinette, verstanden wie kein anderer. Jetzt bin ich gerade in Ungarn, in Budapest, im Künstlerzimmer, weil gleich unser Konzert losgeht. Deshalb wurde mein letzter Satz abgeschnitten. Ich weiß nicht mehr, wie er lautete. Ja doch, ich sag ihn vielleicht noch einmal. Dann könnt ihr vielleicht schneiden. Mozart hat wie vielleicht kein anderer, vielleicht nur Karl Maria von Weber und Johannes Brahms, unser Instrument, die Klarinette, wirklich verstanden und gefühlt, eben wie in diesem Mozart-Klarinetten-Quintett und dem Mozart-Klarinetten-Konzert. Mein Jagdquartett ist das dritte von mittlerweile 10 Streichquartetten, die allerdings wiederum in 2 unterschiedliche Zyklen unterteilt sind. Die Streichquartette Nummer 6 bis 10 sind alles Beethoven-Studien, Beethoven-Hommage-Stücke. Und als ich das erste Streichquartett damals 1997 angefangen hatte, wusste ich noch überhaupt nicht, dass da ein Zyklus draus werden würde. Und es ist ja auch so, als junger Komponist, man setzt sich ja nicht einfach hin und schreibt sein erstes Streichquartett, sondern da lastet ja diese besondere Belastung auf den Schultern, weil natürlich das eigentlich die Königsdisziplin ist. Also allein, was Haydn geschaffen hat in den Streichquartetten, Mozart, Beethoven, der späte Beethoven, dann in unserem oder im 20. Jahrhundert Bartok, Schostakowitsch, Ravel, Debussy, was es da alles gibt, die Brahms-Quartette, Schubert etc., da setzt man sich nicht so einfach hin. Und ich hatte gar nicht vor, einen Zyklus zu schreiben, sondern erst 4 Jahre später, als ich dann das zweite Streichquartett, das Choralquartett, geschrieben habe, habe ich gemerkt, Mensch, ich bin mit diesem Thema noch lange nicht fertig und wollte einen Zyklus schreiben aus 5 Quartetten und jedes einzelne dieser Quartette entspricht sozusagen einer archetypischen Satzform in der Klassik. Die Introduktion wäre eine Einleitung, also das erste Streichquartett wäre so etwas wie die Introduktion, das zweite ein extrem langsamer Satz. Das dritte, das Jagdquartett, würde dem Scherzo entsprechen. Das vierte, ein Andante. Und beim fünften kommt eine Sopranstimme dazu, die Texte aus der Bibel, aus dem Prediger Salomo singt. Versuch über die Fuge. Also keine Fuge, aber ein Versuch über die Fuge. Man weiß ja aus den Scherzi zum Beispiel bei Mahler und bei Schostakowitsch, also aus der Symphonik des 20. Jahrhunderts, frühen 20. Jahrhunderts, weiß man ja, dass das Scherzo nicht mehr nur lustige, schenkelklopfende, witzige Stücke waren, sondern also bei Schostakowitsch und gerade bei Mahler, da wendet sich dieses Lustige schon gegen den, sozusagen, der es aufschreibt. Also das hat etwas fast Suizidales in der Mahler Sechsten zum Beispiel, dieses Scherzo. Das ist kaum mehr lustig. Oder schon mit Beethoven kommt eben ein ganz grimmiger Humor hinein. Und wenn man sich mein Jagdquartett anschaut, wird man sehen, dass durchgehend von vorne bis hinten gibt es diesen berühmten punktierten Rhythmus aus dem ersten Satz der 7. Beethoven. Bom, 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 der regelrecht dekonstruiert wird. Also es geht ganz gesund los in A-Dur mit einem bekannten Volkslied, es klappert die Mühle am rauschenden Bach, was allerdings auch im Schumannschen Gesamtwerk immer wieder eine ganz wichtige Rolle spielt, dieses Motiv. Also es geht also ganz gesund los mit 4 zur Jagd blasenden Jägern und es wird eigentlich immer mehr dekonstruiert, dieses Stück, bis am Schluss wirklich nur noch Haut und Knochen übrig bleiben. Und dann am Schluss der arme Cellist von den Kollegen und Kolleginnen sozusagen tatsächlich erlegt wird am Schluss. Also ein drastisches Stück, wo das, was einmal ein Scherzo war, doch auf die Spitze getrieben wird und auch extrem in Frage gestellt wird. Trotzdem hoffe ich, dass man am Schluss, obwohl da tatsächlich dieser Tod, theatralische Tod passiert ist, dass man doch mit einem Schmunzeln auf den Lippen aus dem Konzertsaal herausgeht, wenn man das Stück gehört hat.
Ja, also ich weiß, dass er einfach ein extremer Fan von Mozart ist. Ich habe da immer wieder, der macht ja auch immer wieder solche Radiosendungen, in denen er über die Musik erzählt und berichtet. Das hat er auch schon live gemacht. Das haben wir hier mal im Pierre Boulez-Saal gehört. Da sitzt er dann am Klavier und erzählt einem ganz genau, welche Harmonien wann, wo, warum und wie das eine zum anderen leitet und was es für eine Bedeutung hat. Und das ist immer so spannend und mitreißend. Das ist wirklich ganz toll.
Ja. Jetzt haben wir aber gedacht, wir möchten eigentlich auch gern was vom Jörg hier spielen. Und wenn man von Mozart kommt, was wäre da eigentlich passender als das Jagdquartett von Jörg Wiedmann? Denn es gibt ja ein Mozart-Streichquartett, das B-Dur-Quartett, was auch den Beinamen Jagdquartett hat, wegen des ersten Satzes. Das klingt so, als wenn zur Jagd geblasen wird. Und der Jörg hat jetzt tatsächlich sein drittes Streichquartett geschrieben, das er dann Jagdquartett genannt hat.
Das hat er 2003 geschrieben.
Ja,
ne?
Ja.
Er hat, glaube ich, jetzt schon 5 Quartette oder wie
viele?
Ja, und
sogar noch mehr. Also ich glaube, die ersten 5 hat er so als Zyklus komponiert, wo dann jedes einzelne Quartett so ein bisschen die Funktion eines Satzes übernimmt, wie das beim Streichquartett ist. Also das erste Quartett ist sozusagen der Eingangssatz, der Kopfsatz. Und das dritte Quartett, das Jagdquartett, über das wir uns jetzt gleich ein bisschen unterhalten, das ist sozusagen die Mitte dieses Zyklus aus 5 Quartetten. Und er hat gesagt, das ist sowas wie das Scherzo. Mhm. Das ist ein bisschen wild, ein bisschen verrückt. Ja,
ja.
Genau. Warum passt es? Was denkst du?
Naja, also wenn es ums Jagen geht, dann wird es ja auch schon mal ein bisschen verrückt. Mhm. Und dann kriegt der eine Angst und der andere rennt weg. Und der andere hinterher und so weiter.
Ja. Kann passieren, aber wenn es so eine geordnete Treibjagd ist, wird man ja eigentlich denken, es ist erstmal alles so im Lot.
Ja.
Und das ist ja wirklich ein ganz irres Stück. Also was der Jörg macht, ist, dass er ein Motiv benutzt von Robert Schumann aus einer Sammlung von Klavierstücken. Papillon, Schmetterling wird es im Deutschen heißen. Und dieses Thema nimmt er zu Beginn dieses Streichquartetts, des Jagdquartetts. Und das ist natürlich wahrscheinlich doch ein Zeichen. Schumann, deutsche Romantik, deutscher Wald, herrliche Jagd.
Mhm, genau.
Das ist so ein bisschen das, was man erwartet. Aber
ja,
wir können ja mal gucken, was dann so passiert.
Das ist dann doch kein Mozart.
Ja, genau. Wollen wir vielleicht einfach mal den Anfang
hören? Ja, lass mal den Anfang hören.
Ne? Genau. Mhm. Also geordnete Treibjagd ist das jetzt also eher nicht, oder?
Nee, also es ist schon gleich am Anfang recht crazy, dass man denkt, oh Hilfe, da geht's gleich richtig zur Sache und wird extrem wild. Und
ja. Man hat auch ein bisschen das Gefühl, da sind also nicht nur Jäger, sondern auch so Holzfäller im Wald, die ordentlich die Themen so zerhacken. Nach Herzenslust. Es ist auch, vielleicht auch so ein bisschen Schnaps im Spiel. So Jäger trinken ja auch gerne mal ein. Das geht so ein bisschen, gerät so ein bisschen aus den Fugen, alles so. Und dann passiert aber auch noch was ziemlich Verrücktes.
Ja, also am Ende hin, ne? Wir hatten das ja 2013 gespielt mit, hatte da erste Geige gespielt, Nicola Birkan zweite, Amichai Groß Viola und Hila Karni war am Cello. Und es ist ja so, dass am Ende irgendwie die Cellistin gejagt wird. In unserem Fall war es die Cellistin. Und die wird also wirklich da so richtig, am Ende kann die nur noch so röcheln. Und man hört richtig am Schluss, da sind nur noch so Geräusche von den Streichern. Also gar kein richtiger Ton mehr, sondern es ist nur noch ein Ächzen. Und so, also richtig, bis sie am Schluss einfach sterben muss.
Jagdunfall.
Ja, irgendwann hat man das Tier dann halt auch gefangen.
Ja. Also.
Ja, und dann könnt ihr jetzt ja nochmal hören, wie sie sich dann genau verabschiedet.
Und das tun wir auch und wünschen euch jetzt mal ganz viel Spaß mit dem deutschen Waldesleben.
Genau, und freuen uns, euch dann bald wieder begrüßen zu dürfen.
Macht's gut.
Tschüss.